Nur 5 Fußminuten entfernt hat Regierungssprecher und Ex-ZDF-Anchor Steffen Seibert sein Büro. Ihn fragte ich ebenso ganz altmodisch von Angesicht zu Angesicht, was er denn gedacht hatte, als im 15 Minuten der Regierungspressekonferenz nur für Twitter Verwendung fanden. Fast einen Monat nach der Einrichtung von REC-Sprecher, so sein Twitter-Name ihm bei Twitter.
Erstmal habe ich gedacht, schade, dass du an dem Tag nicht in der Bundespressekonferenz warst. Das hätte ich doch gerne selber alles beantwortet. Aber Kollege Stegmanns hat das super gemacht. Naja, ich kann verstehen. Also ich habe mich gewundert, weil wir hatten natürlich ordnungsgemäß eine Presseerklärung darüber, dass ich twittere, rausgegeben auf dem ganz konventionellen Weg. Also dachte ich, die Journalisten wussten das. Und viele hatten mich auch schon wissen lassen, dass sie es wussten und dass sie folgen und so weiter. Nun war es offensichtlich ein Freitag, an dem, keine Ahnung, waren die sonst nichts los. Jedenfalls plötzlich gab es eine viertelstündige Diskussion, die mich dann schon gewundert hat. Aber ich will mal sagen, ich twittere ja nicht gegen die Hauptstadtjournalisten. Das ist ja überhaupt nicht mein Anliegen. Ich habe mit denen ein gutes Verhältnis und das möchte ich auch noch lange haben. Das ist für einen Regierungssprecher ganz wichtig. Ich habe nur einen zusätzlichen Kommunikationskanal eröffnet und da bin ich bei Gott auch nicht der große Pionier, sondern ich glaube, das tun nahezu alle anderen Regierungszentralen in Europa auch. Also nun tun wir es auch.
Aber als Sie noch Journalist waren und Sie haben die Einführung des Videopodcasts der Bundeskanzlerin auch miterlebt aus der Distanz, haben Sie sicherlich auch die Diskussion mitbekommen, dass Journalisten kritisiert haben, nun macht die Kanzlerin an den Journalisten vorbei PR. Nun gibt es auch den Vorwurf, dass wenn man über Twitter oder andere offizielle Kanäle an den Journalisten vorbei Informationen lanciert, erstens, dass man sozusagen die Exklusivität aushebelt und zweitens, dass man auch die journalistische Kontrolle damit umgeht. Was sagen Sie dazu?
Also, mal der Reihe nach. Erstens, wenn Sie das Kanzlerinnen-Podcast ansprechen oder den Podcast, ich weiß bis heute nicht, wie das wirklich heißt. Wenn die Kanzlerin irgendwo eine Rede hält, lanciert sie auch ihre Meinung. Und Journalisten können das aufgreifen, sie können aber auch das aufgreifen, was in einem Podcast gesagt wird. Und regelmäßig an Samstagen und Sonntagen höre ich in Radio- und Fernsehsendern, wie auf den Podcast der Kanzlerin Bezug genommen wird. Das heißt, Journalisten wissen, wo sie eine Aussage der Kanzlerin finden und dann transportieren sie auf ihren Wegen. Vielleicht muss man sich dran gewöhnen, aber das ist nicht erst seit heute, dass weniges wirklich exklusiv ist. Ich habe mich immer bisher darum bemüht, in diesen 4 Wochen, die ich überhaupt erst twittere, dass ich nichts Wesentliches twittere, bevor es in irgendeiner konventionellen Form auch Journalisten mitgeteilt worden ist. Also ich twittere gleichzeitig mit der konventionellen Presseerklärung zu dem, was die Kanzlerin im Telefongespräch mit Japans Premierminister besprochen hat, beispielsweise. Ich twittere das nicht vorher. Also hier muss sich überhaupt niemand beschweren, von Informationen ausgeschlossen zu sein. Das ist nicht meine Absicht und das geschieht auch de facto nicht. Was geschieht, ist, dass ich mit dem Twittern offensichtlich inzwischen, keine Ahnung, 17.500 Leute erreiche, die nicht alle Journalisten sind und die nicht alle den ganzen Tag Presseerklärungen lesen und die vielleicht auf diese Weise einen Eindruck bekommen, was macht die Bundesregierung so, was sind ihre Initiativen, wie ist die Spannbreite ihrer täglichen Arbeit von Telefonat mit Premierminister Naoto Kan bis zu, ein neues Jugendschutzgesetz. Das ist eine Möglichkeit, Bürger zu erreichen. Und warum sollen Bürger die nicht nutzen?
Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber ich kenne die Diskussion, als Obama ins Weiße Haus einzog und die ganzen privilegierten Journalisten, die sozusagen exklusiven Zugang zu ihm hatten, natürlich mit einmal auf dem Trockenen saßen, weil er alles bereits per E-Mail aus seinem Wahlkampfverteiler popularisiert hat. Und plötzlich gab es so etwas wie, der schließt uns aus, der trocknet uns aus. Es war der Verdacht, dass hier tatsächlich PR gewinnt gegenüber dem Journalismus.
Und wo genau sehen Sie PR in meinem Twittern, wenn ich das zurückfragen darf?
Sie sind doch jetzt in der Funktion, Regierungspolitik zu vermitteln, als Kommunikation, als informieren.
Und zu alledem, was ich da twittere, kann man mich 3-mal die Woche in der Regierungspressekonferenz befragen, solange man nur möchte. Geschieht ja auch regelmäßig. Man kann anrufen. Ich habe jeden Tag, ich weiß es nicht, sicherlich 2 Dutzend Journalisten, die sich bei mir telefonisch oder per SMS melden. melden. Man kann nachfragen, ich gehe in Hintergrundkreise von Journalisten. Ich war gestern in einem, ich habe gleich nach Ihnen, kommt ein Journalist hierher und wir reden miteinander. Also, da ist doch überhaupt kein Problem. Ich kann das Problem nicht sehen.
Der Auslöser war, glaube ich, die USA-Reise von...
Ja, die stand aber auch schon in zwei, wenn ich dann die USA-Reise... Also
Spiegel Online hatte darüber berichtet.
Und die Rheinische Post. Ja, genau, weil das Journalisten waren, die mich gefragt hatten, gibt es denn da eine Reise, weil der Obama doch nach Deutschland kommt und was ist denn mit Obama und Merkel, treffen die sich denn mal wieder? Habe ich gesagt, ja, es gibt die Planung für eine solche Reise und die wird irgendwann in diesem Zeitraum, deswegen hat sie ja auch keinen konkreten Termin, wird sie stattfinden. So, ich kann das Problem, also ich hoffe auch, dass die Hauptstadtjournalisten, ich glaube, die allermeisten Hauptstadtjournalisten sehen es auch nicht problematisch. Aber wenn die, die es problematisch sehen, mögen beruhigt sein. Es entgeht ihnen nichts. Und ich greife nur noch mal auf, was Sie vorhin gesagt haben. PR. Also wenn ich PR machen will, hindert mich auch keiner daran, das als Presseerklärung übers Fax laufen zu lassen, um mal was besonders Altmodisches zu nennen. Ich will gar keine PR machen. Ich will Regierungspolitik vermitteln und erklären. Nun ist Twitter wirklich kein großes Erklärmedium bei 140 Zeichen. Das wissen wir auch. Twitter kann immer nur ziemlich an der Oberfläche surfen. Und dann kann man in einem Link zu mehr verweisen. Trotzdem kann man es doch nutzen. Und ich finde es auch nicht illegitim, wenn man auch andere Menschen als Journalisten erreichen möchte.
Das ist der interessante, wirkliche neue Aspekt, wie ich finde. Sie haben zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen von März 2011 getwittert. Und da gab es sofort ein Feedback, da sagte jemand, ja, das ist ja sowieso in dieser Frühjahrssaison immer so, dass weil es bestimmte Ursachen dafür gibt, dass am Anfang des Jahres die Arbeitslosigkeit ein bisschen fällt dann im Laufe der Zeit, sagten sie, ja, aber deswegen haben sie ja die Vorjahrszahlen auch mitgetwittert. Warum muss denn jetzt ein Bürger, der mit Ihnen Kontakt hält, auf diesen doch sehr exklusiven Wege, dann noch die Leipziger Volkszeitung lesen? Muss er doch gar nicht mehr, um seine Fragen zu klären.
Nein. Also die geschätzte Leipziger Volkszeitung, für die der wirklich geschätzte Kollege Dieter Wonka schreibt, die liest man doch nicht, weil man aus dieser Zeitung die Zahlen der Arbeitslosigkeit nimmt. Man liest doch heutzutage eine Qualitätstageszeitung, weil man das mehr an Erklärung, an Einordnung, an Kommentar, an Reportage haben will. Für die puren Zahlen braucht kein Mensch heute noch eine Zeitung zu lesen. Die hat er im Zweifelsfall übers Internet, übers Radio oder über die Fernsehnachrichten schon mitbekommen. Zeitungen müssen doch heute einen Mehrwert bieten. Und die wichtigen Regionalzeitungen, die bieten diesen Mehrwert im Übrigen noch über die regionale Nähe zu ihren Leuten. Das ist doch alles mit Twitter gar nicht zu vereinbaren. Also, nochmal. Erstens mal weiß ich bei Twitter überhaupt nicht, mit wem ich in Kontakt stehe. Ich weiß gar nicht, ob das Bürger oder Journalisten sind, weil die sich alle lustige Namen geben und ich keine Ahnung habe, wer dahinter steckt. Zweitens stelle ich bei Twitter auch fest, dass es, also wenn man seine Retweets liest, da legt man schon manchmal ganz schön die Ohren an, wie da der Ton ist. Und als weiß ich mich da schon alles habe beschimpfen lassen müssen, da habe ich mir von vornherein eine dicke Haut zugelegt, weil was soll's. Ich gehe immer davon aus, dass wenn man 17.000 Follower hat, dass 300 zu verbalem Radikalismus neigen und 17.200 lesen es einfach und interessieren sich dafür. Das ist halt so. Das ist im Internet generell so.
Das ist in der Gesellschaft so.
Ja, aber das Internet bringt es natürlich auch durch die Anonymität stark hervor. Es ist für die Leute schwieriger, sich vor mich hinzustellen und mir sowas zu sagen. Auch den Ton bis hin zu, man müsste sie vielleicht auf dem Alexanderplatz mal an den Füßen aufhängen. Da wird die Anonymität des Internets, öffnet natürlich Tür und Tor. Also ich will das jetzt gar nicht beklagen. Das muss jeder wissen, der im Internet unterwegs ist. Lesen Sie die Forumsbeiträge unter irgendwelchen Artikeln bei Spiegel Online, da wird Ihnen manchmal auch Angst und Bange, was da für ein Ton herrscht. Das ist das Internet und das ist zum Teil auch Twitter. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde, es ist eine Möglichkeit, Menschen, Journalisten oder auch anderen Menschen, die vielleicht nicht den ganzen Tag Nachrichten verfolgen, einen direkten Weg zu finden, um ihnen zu sagen, die Kanzlerin hat gerade mit der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi über Demokratie in Myanmar telefoniert. Und wenn Sie das dann mehr interessiert, dann manchmal gibt es einen Link dazu, manchmal suchen Sie sich dann dazu weitere Informationen woanders. Sie merken jedenfalls, und das finde ich ist nicht PR, sondern das ist eine Information, wenn auch eine sehr verknappte, Die Bundesregierung hat auch mit diesem Thema heute zu tun gehabt.
Halten Sie angesichts der aufbrechenden Informationskanäle die Bundespressekonferenz nach wie vor für ein legitimes Mittel des Journalismus?
Ja.
Dieser exklusive Club, wo nicht alle Journalisten zugelassen sind?
Sie haben es mit der Exklusivität.
Also ich nicht. Journalisten, die Exklusivität als ihr Geschäftsmodell haben, schon.
Naja, also die Möglichkeiten, sich bei der Bundespressekonferenz registrieren zu lassen, sind dieses Jahr offen, die Kriterien. Ich finde die Bundespressekonferenz eine wunderbare Einrichtung, ganz im Ernst. Ich finde, es ist eine große demokratische Einrichtung. Es gibt viele Länder, auch demokratische Länder, die so etwas nicht haben, wo nicht der Regierungssprecher huldvoll Journalisten zu sich lädt und sagt, jetzt erzähle ich euch mal was, sondern wo er dreimal die Woche da quasi als Gast hinzitiert wird, um sich den Fragen so zu stellen, dass er ihnen auch nicht entrinnen kann, weil er gar nicht die Frage aufrufen kann. Das tut die Bundespressekonferenz. Er muss da mit seinen Kollegen zusammen Rede und Antwort stehen. Ich finde, das ist eine wunderbare Einrichtung. Ich sehe gar nicht, dass das Twittern dem in irgendeiner Weise was weggenommen haben sollte. Das bleibt hoffentlich noch sehr lange. Und da sitzt man dann, da hat man ja dann die 140 Zeichen auch sehr schnell hinter sich gelassen. Da muss man ja dann doch ausführlicher werden.
Ja, soweit Steffen Seibert, REC-Sprecher bei Twitter. Und eben schreibt Evelyn ZS über Twitter, sie findet, dass sich der REC-Sprecher überhaupt nicht dafür rechtfertigen muss, dass er Twitter nutzt, wie gerade beim Medienmagazin zu hören. War auch jetzt nicht als Rechtfertigung gedacht, um ehrlich zu sein, sondern ich wollte einfach einen Konflikt darstellen, der offenbar zumindest in der Regierungspressekonferenz deutlich wurde. Sie haben die Hintergrundinformation gehört und können nun selber entscheiden, ob sie es nutzen oder nicht.